Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tonreisen, in der es heute Tipps und Tricks gibt für die Jagd auf Ladendiebe.
Das ist jetzt genau so eine Situation. Wir stehen da, beobachten einfach ein bisschen das Geschehen und es kommt ein Typ rein, der eigentlich genau in unser Raster reinpasst, dass etwas nicht stimmt.
Wir begleiten den Warenhausdetektiv Marco Blaser in Zürich. Dann eine spezielle Führung im Basler Kunstmuseum.
Als oberstes ist diese scharfkantige Gitarre.
Das ist die Gitarre.
Die ich jetzt auch in einem Holz nachgebaut habe. Und in der Mitte spüren Sie, gucken Sie hier, ist eigentlich dieses...
das Loch von der Gitarre. Genau,
wie Kunsthistoriker Christian Jamin Blinden die Bilder von Pablo Picasso näher bringt. Und der 90-jährige Glöckner vom Tschernergut.
Ja, jetzt gerade ist einer gekommen, der eben etwas will. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, das tue ich nicht stanzen. Venus von Bethlehem heisst, glaube ich.
Ernst Wermuth stanzt noch Lieder für eines der letzten mechanischen Glockenspiele der Schweiz, aber jedes Lied dann auch wieder nicht. Am Mikrofon ist Simon Weber. 18.000 Ladendiebstähle hat es letztes Jahr in der Schweiz gegeben, 8% mehr als noch vor 5 Jahren. Am meisten Ladendiebstähle gibt es in Zürich. Warenhäuser dort schützen sich mit moderner Technik und mit Sicherheitsleuten. Manuel Rentsch hat sich einem Ladendetektiv an die Fersen geheftet.
Zürich Bahnhofstraße. Hier reiht sich ein Warenhaus an das nächste. Menschen eilen mit vollen Einkaufstaschen vorbei. Es ist hektisch wie immer. Im Eingangsbereich des Globus verkauft Dominic Dolores Soßen aus Mexiko.
Salsa verde mit Tomatillo. Das macht dann 21,20.
Während die Kundin bezahlt, beobachtet ein Mann diskret aus der Ecke das Geschehen im Warenhaus. Plötzlich greift dieser Mann zum Telefon.
Ja, der Marco Salieschi. Du, es ist jetzt gerade ein Typ reingekommen, hat eine blaue Daunenjacke an, ein paar leere Umhängetaschen, dann ist in die Deli runter. Ja, kannst du mal schauen, was der genau macht? Und vom Typ her, wenn du ihn siehst, dann leuchtet es gerade.
Jener, der da telefoniert, ist der Ladendetektiv Marco Blaser, 36 Jahre alt, breite Schultern, gekleidet in Zivil, unauffällig, nicht in Uniform, sondern in Alltagskleidern, sportlich mit Lederjacke. Marco Blaser ist für die Sicherheit im Globus zuständig und leitet ein kleines Team. Nun hat er einen potenziellen Ladendieb geortet und hat seine Kollegin im Überwachungszentrum alarmiert.
Das ist jetzt genau so eine Situation. Wir stehen da, beobachten einfach ein bisschen das Geschehen und es kommt ein Typ rein, der eigentlich genau in unser Raster reinpasst, dass etwas nicht stimmt.
Das Raster, wer gehört dazu? Wer ist ein potenzieller Dieb? Ist es das Aussehen, die Kleidung, das Verhalten? Der Detektiv verlässt sich auf seinen Instinkt.
Die meisten Ladendiebstähle, die wir aufdecken, passieren aufgrund von dem Gefühl, wo uns einfach sagt, ich habe den gesehen reinkommen oder ich sehe ihn auf der Verkaufsfläche, ich beobachte den mal. Etwas stimmt mit dem nicht. Es löst bei mir ein Gefühl aus, wo mir sagt, es stimmt etwas nicht. Und die meisten Ladendiebe, die mit dem verwischen, die sind verwischt worden wegen dem Gefühl.
Das Gefühl ist das eine, das andere ist die Technik. Die Warenhäuser haben in den letzten Jahren viel in die Sicherheit investiert, so auch der Globus. Speziell gesichert sind zum Beispiel die Handtaschen, die zum Verkauf stehen.
Haben Sie bestimmte Vorstellungen, mehr was Klassisches oder darf es ruhig was Buntes sein?
Jede Handtasche ist mit einem extern angebrachten Teil gesichert, ein Teil, das etwa so groß ist wie eine Zündholzschachtel. Das Verkaufspersonal kann diese Sicherung beim Einkassieren mit einem Infrarotsignal neutralisieren und entfernen.
Ja, wir haben früher auch Situationen gehabt, dass Handtaschen, die halt da im Ausgangsbereich ausgestellt sind, rausgelaufen sind, in Anführungszeichen. Und jetzt haben wir da umgestellt auf ein neues Warensicherungssystem. Das sind Sicherungen, die nicht nur beim Ausgang einen Alarm auslösen, sondern die Sicherung pfeift auch dann, wenn der Kunde das Haus verlässt, fängt die Sicherung an zu pfeifen und die pfeift dann so lange, bis der Dieb vielleicht daheim ist oder wo er dann auch immer in dieser Tasche hingeht.
Seit Einführung des neuen Systems gibt es im Handtaschenbereich praktisch keine Diebstähle mehr. Der Sicherheitschef führt seinen Kontrollgang durchs Warenhaus fort, immer mit diesem wachsamen Blick. Derweil schiebt eine Verkäuferin ein Kleidergestell vorbei. Sie geht damit in die Herrenabteilung. Anzüge, Hosen, Jacken, teure Stoffe, edle Marken, professionelle Banden haben versucht, ganze Regale dieser Kleider wegzuräumen.
Die sind mit präparierten Taschen vorgegangen, die haben teilweise Störsender gehabt, die unser Sicherheitssystem lahmgelegt haben für den Moment, wo sie im Haus waren. Wir haben aber in dieser Phase sehr, sehr viel von denen verwischt, weil wir es einfach eben auch schon vom Gefühl haben, wir haben die geschmeckt, die sie drin waren, und haben dann die trotzdem verwischt, und das über ein Zeitchen, immer und immer wieder. Und dann hat man wirklich gemerkt, wie das stetig abnimmt.
Der Kabinenbereich sei heikel, sagt Marco Blaser. Entsprechend sei das Verkaufspersonal geschult und wachsam. Zur Sicherheit der Kundinnen und Kunden, aber auch um Diebstähle zu verhindern, sind im ganzen Warenhaus unzählige Kameras installiert, sodass jedes Stockwerk überwacht werden kann. Das Herzstück des Sicherheitsdispositivs ist der Security-Raum. Hier im Sicherheitszentrum bespricht Marco Blaser mit seiner Kollegin einen aktuellen Diebstahl.
Du, die Dame von gestern, ja, die hier jenes eingepackt hat, die haben es mit dem Cover geholt, also die ist im Knast,
ja,
weil sie hat keinen Pass gehabt, nichts.
Genau.
Und dann haben wir ihr gesagt, sie soll die Adresse, Geburtsdatum etc. aufschreiben. Ich weiß nicht, ob das noch mit überkommen ist. Nachher hat sie es aufgeschrieben auf Thailändisch, weder genau wir noch die Polizei das irgendwie können entziffern. Ja. Und jetzt nehmen sie einfach so lange mit, bis ihre Identität feststeht. Aber wir haben das sicher nicht das erste Mal gemacht, so wie die vorgegangen ist.
Ja, genau.
Die Diebin ist durch ihr Verhalten aufgefallen. Sie ist mit einer großen Anzahl von Kleidungsstücken in die Umkleidekabine verschwunden. Dort hat sie die Etiketten entfernt und die Ware eingepackt. Beim Ausgang konnte sie dann gestellt werden. Der Sicherheitsraum im Globus ist klein. Auf 6 Monitoren beobachten 2 Angestellte das Geschehen. Im Hintergrund ein Server, auf welchem die Daten vorübergehend gespeichert werden.
Die Video werden immer wieder überspielt. Wenn jetzt Vorfälle sind, Diebstähle etc., Belästigungen, dann werden die Bilder separat gespeichert und entsprechend dann der Behörde, sprich der Polizei, und nur dort übergeben. Und sonst werden die unter Verschluss bei uns aufbewahrt im Archiv, was wichtig ist, und den Rest den vergessen wir wieder.
Der Datenschutz werde eingehalten, betont der Sicherheitschef.
Bis später.
Marco Blaser arbeitet seit 19 Jahren im Detailhandel, wovon 12 Jahre im Bereich der Sicherheit. Der Ladendieb habe sich in den vergangenen Jahren vom Typ her geändert. Früher habe es den einen oder anderen Gelegenheitsdieb gegeben. Heute spreche man eher von gut organisierten Banden.
Es sind wirklich teilweise Banden organisierte Kriminalität, die sich auf das spezialisiert haben. Die kommen aus gewissen Regionen der Welt, wo vielleicht Gewalt ein bisschen eher zum Alter gehört als bei uns. Und entsprechend wehren sich die dann, weil sie teilweise halt viel zu verlieren haben. Wenn man dann die verwünscht und sie sind bereits ausgeschrieben wegen anderen Delikten, dann sammelt sich das an und die möchten dann entsprechend halt nicht mit der Polizei in Konflikt kommen.
Bei Globus sind täglich mehrere Leute im Einsatz, um die Sicherheit der Kunden und des Personals zu gewährleisten. Damit könne auch die Zahl der Diebstähle tief gehalten werden. Gemessen wird dies anhand des Inventars. Es fehle verhältnismäßig wenig Ware. Die Inventurdifferenz liege bei weniger als 1%, was ein guter Wert sei. Die Arbeit des Ladendetektivs macht sich demzufolge bezahlt. Und so zieht Marco Blaser eine weitere Runde durch das Warenhaus.
Manuel Rentsch über Tipps und Tricks der Warenhäuser, um Diebstähle zu verhindern. Es leuchtet gerade, wenn der Typ siehst, reinkommt, sagt Detektiv Marco Blaser im Beitrag. Ich habe Manuel Rentsch gefragt, ob er nach seiner Tour mit dem Sicherheitschef nun Ladendiebe auch sofort erkennen würde.
Ich denke nicht, da muss man wohl schon etwas mehr Erfahrung mitbringen. Den Detektiven, den ich ja bei der Arbeit begleitet habe, der macht das ja auch schon sehr viele Jahre und deshalb konnte eben diesen Instinkt entwickeln, den es schon braucht für diesen Beruf. Natürlich gibt es Diebe, die erkennt man sofort, die fallen einfach auf, aber bei den Profis, bei den organisierten Banden, da ist es eben schwieriger.
Aber wurde es denn für Sie erkennbar, wie er, wie der Detektiv, die Diebe erkennt?
Ja, das habe ich tatsächlich im Verlauf der Reportage gesehen. Ein Ladendetektiv schaut schon in erster Linie auf das Gesamtbild. Passt diese Person in den Laden? Und wie verhält sich eine Person? Man weiß ja in etwa, welches Segment von Kunden sich für die Ware wirklich interessiert und welche Personen einfach schon von der Erscheinung her nicht in den Laden passen. Darauf schauen die Detektive. Ich habe neulich selber jemanden in einem Laden beobachtet. Der Mann hatte einen langen Mantel und ist wohl rund 10 Minuten vor dem gleichen Gestell gestanden, so vor Schmuck. Er hat die Ware immer wieder umgedreht und ist dann schnell verschwunden. Da war der Fall ziemlich klar.
Wie haben Sie denn diesen Detektiv eigentlich begleitet? War das auch möglichst undercover mit verstecktem Mikrofon, sodass potenzielle Diebe eben nicht gerade aufmerksam werden?
Ja, zunächst schon. Wir sind ja beide mit zivilen Kleidern herumgelaufen, wie alle anderen Kunden und Menschen auch. Da hat man wohl nicht viel davon gemerkt. Aber zwischendurch habe ich natürlich die Interviews gemacht und da wusste man, hier läuft etwas. Aber dass ich hier mit dem Ladendetektiv spreche, das war den Leuten sicher nicht bewusst.
War es eigentlich einfach, ein Warenhaus zu finden, das einverstanden war damit, dass Sie mit dem Ladendetektiv mitlaufen?
Ja, ich hatte Glück. Zunächst gab es schon die eine oder andere Absage, aber zum Glück hatte dann Globus mitgemacht. So eine Reportage ist natürlich auch gefährlich, gefährlich für ein Warenhaus, denn man will ja nicht das ganze Sicherheitsdispositiv offenlegen. Da haben die Warenhäuser eben Bedenken, denn auch Ladendiebe hören Radio und bekämen so allenfalls Hinweise auf Schwachstellen. Globus hat da eine andere Strategie. Das Warenhaus ist offen und zeigt eben, was man alles macht. Gegendiebe, damit die auch abgeschreckt werden. Und ich denke, dies ist auch eine gute Strategie, denn ich habe in dieser Reportage ja nichts gesagt oder gezeigt, was den Dieben helfen könnte. Im Gegenteil, es ist einem bewusst geworden, wie viel Globus eben in die Sicherheit investiert hat und dass es sich nicht lohnt, hier Sachen zu entwenden.
Haben Sie denn auch Sicherheitsmaßnahmen erfahren, die Sie dann eben im Beitrag explizit nicht nennen durften?
Ja, zum Beispiel, wo genau die Kameras stehen, das wurde mir auch nicht im Detail gezeigt, das habe ich auch verstanden. Das würde dann eben zu weit führen. Eigentlich reicht ja die Information, dass es überall Kameras gibt. Davon muss man ja ohnehin ausgeben. Und zudem habe ich auch darauf verzichtet, den Sicherheitsraum, wo die Kamerabilder überwacht werden, bis ins Detail zu beschreiben.
Dieser Ladendetektiv, den Sie begleitet haben, der hat in all diesen Jahren sicher schon Dutzende von Dieben erwischt. Hat er Ihnen etwas erzählt, dass ihm vielleicht ein oder zwei Diebe ganz besonders in Erinnerung blieben?
Ja, da gibt es einen Fall von einer Frau, die hat gestohlen. Sie wurde dann vom Personal erwischt und wurde auch angezeigt. Am gleichen Tag war dann die Frau wieder im Geschäft und hat sich beim Ladendetektiv entschuldigt. Sie werde das nie mehr machen und hat ihm auch Blumen geschenkt und ist wieder gegangen. Später dann merkte der Ladendetektiv, dass die Blumen noch ein Preisschild hatten von einem Blumengeschäft in der Nähe. Der Detektiv hat sich dann dort erkundigt, weshalb dies so sei, weshalb es hier noch ein Preisschild gäbe. Und ihm wurde dann gesagt, dass dieser Blumenstrauß an diesem Tag gestohlen worden sei. Da muss ich natürlich lachen, solche Sachen gibt's eben.
Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.
Und nun zur Kunst. Sie sind weltweit bekannt, die Werke des spanischen Künstlers Pablo Picasso. Der Harlekin zum Beispiel oder La Guitare. Diese Werke konnten Kunstinteressierte bis zu diesem Wochenende im Basler Kunstmuseum sehen. Sehen, auch wenn man selber nicht sehen kann. Claudia Kennan war bei einer Picasso-Führung für Blinde und Sehbehinderte dabei.
Es ist eine Gruppe von Sehbehinderten und Blinden, die an diesem Morgen im Museum auf den Kunstführer wartet. Und der hat sich ganz besonders auf diesen Rundgang vorbereitet. Der Kunsthistoriker Christian Lamin hat nicht nur gelesen über den Pablo Picasso, sondern sich handfest um den kubistischen Künstler und sein Werk bemüht. Er hat dem Picasso sein Öl gemeint La Guitare nachgebaut. Dreidimensional, aus Holz und mit verschiedenen Ebenen und aufgeklebten Elementen. Jetzt steht er mit einem älteren blinden Mann vor einem Picasso-Gemälde und streckt sein eigenes Modell davon an. Der Mann fährt mit den Fingern drüber und unterhält sich mit dem Kunsthistoriker.
Die Formen sind ja eigentlich alle sehr gerade.
Aha, ja.
Und dann im Hintergrund hat das ganz als Hinterstes
so,
eigentlich diese Wellentäler.
Ja.
Ja? Also wo auch wirklich teilweise so ganze Linien sind.
Ah ja, da ja. Schön. Ja. Würde man Wasser auch so malen?
Es hat was, ja, was von Wasser.
Auch Anita Hennig beugt sich über das Modell. Eine Gitarre soll das Bild und dann eben auch das Modell zeigen. Keine Gitarre, wie man sie kennt.
Also als oberstes ist diese scharfkantige Gitarre.
Das ist die Gitarre.
Die ich jetzt auch in einem Holz nachgebaut habe. Und in der Mitte spüren Sie, gucken Sie hier, ist eigentlich dieses...
das Loch von der Gitarre,
genau, da kommt der Klang dann her.
Ja, und das hat keine Seiten. He?
Das hat keine Seiten?
Ja,
doch, er hat ein bisschen Seiten angedeutet. Ja. Die
aber man, es ist schon eine Gitarre, es ist schon gitarrenähnlich.
Gitarrenähnlich, so würde es wahrscheinlich auch jemand sagen, der sieht. Der Pablo Picasso hat anfangs vom letzten Jahrhundert nicht ein Instrument abgemalt, sondern er hat es interpretiert, kubistisch interpretiert. Über das Gesicht von Anita Hennig huscht ein Lächeln. Sie tastet wieder und wieder. Früher habe ich sie noch gesehen, heute aber ist sie mit ihrem blinden Hund Bernd von Winterthur nach Basel ins Kunstmuseum in die Picasso-Ausstellung gekommen.
Ich habe früher mal Picasso-Bilder gesehen und bin ein bisschen erschrocken auf diesen Bildern. Und jetzt konnte ich auf eine andere Art schauen, durch das taktile Bild, das wir gesehen haben, mit dieser Gitarre. Und das hat mir ganz gut gefallen. Hat etwas ausgestrahlt und ich glaube, ich habe wieder Freude an diesen Bildern.
Warum sie jetzt mehr Freude hat als früher? Sie hat sich eben mit Kunst befasst, zuerst als Sehende, jetzt als Blinde. Die Beschäftigung mit der Kunst würde den Unterschied machen, nicht ob das Augenlicht vorhanden sei oder nicht. Der Umgang mit der Kunst sei ein anderer, die Kunst an sich bleibe Kunst. Ein paar Räume weiter wirft sich der Kunstführer in Pose. Er sitzt so an wie der Harlekin von Picasso. Die Blinden und Sehbehinderten stehen um ihn herum und längen ihn an.
Und dann ist er einfach sehr, sehr aufrecht, können Sie gerade über den Rücken fahren.
Ja.
Und die Schultern sind gerade, aber der Kopf ist rausgedreht eigentlich, sodass er aus dem Bild rausguckt.
Jawohl, so schräg.
Und der Blick ist zwar weg, fast ein leerer Blick.
Und die Beine, wie hat er
die Beine sind parallel. Ein parallel,
einfach so,
vor sich.
Darf ich mal die Hände schauen?
Ja, natürlich. Die Hände sind also so gefaltet ineinander und hat aber den Kopf gedreht.
So, okay.
Also die Brust ist praktisch zum Bild gedreht, die Beine auch.
Auch der Peter Ziegler und Heidi Gattiger erfassen das Harlekin-Bild von Picasso wie der Körper von Christian Lamin. Sie sehen beide noch ein bisschen und nachdem sie der Kunst für angelangt haben, verweilen sie sozusagen vor dem Original. Also vom Picasso im Harlekin.
Blau und grünlich.
Und grün.
Ich finde es schon eher dezent, die Farbe, findest du nicht?
Ja, aber es ist nicht leuchtend. Aber es ist wahrscheinlich in einem Raum.
Auf einem Stuhl sitzt er?
Ja, eben in einem Raum.
Ja, ist nichts angegeben.
Wir erkennen nicht so genau.
Nein, ist einfach so ein bisschen dünklere Fläche hin und unten noch ein bisschen heller.
Ja.
Heidi Gattiger hat kubistische Kunst besonders gern. Als Kunstliebhaberin und als Sehbehinderte. Kleine, feine Sachen sieht sie kaum, aber Farben, Formen und Kontrast können sie gut erkennen.
Der Harlekin gefällt mir jetzt wieder gut, weil man einfach noch den Mensch ganz sieht und die schönen, feinen Farben und noch das Gesicht, aber den Ausdruck sehe ich jetzt nicht mehr im Gesicht, was er für ein Gesicht macht. Und ich finde es immer wieder spannend, wie es mit Schattierungen das Dreidimensionale herbringen könnte.
Und gerade der Gesichtsausdruck, den kann mir dann der Kunstführer beschreiben. Die Gesichtsausdrücke der Blinden und Sehbehinderten nach dem Rundgang, die könnte man so beschreiben. Zufrieden, glücklich und erfüllt.
Das Basler Kunstmuseum organisiert solche Führungen für Blinde und Sehbehinderte auf Anfrage. Und sie würden gerne mehr solcher Führungen machen, wie ein Sprecher gegenüber Radio SRF sagte. Sie hören Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News, weiter jetzt mit einem besonderen Glockenspiel, dem Glockenspiel im Berner Quartier Czarnogut. Es ist besonders, weil es noch mechanisch funktioniert. Der 90-jährige Ernst Wermuth stanzt bis heute die Lieder von Hand in ein Band. Allerdings geht das letzte solche Band bald zu Ende und neue gibt es nicht mehr. Sibyl Heisenbüttel.
Seit bald 50 Jahren spielt das Glockenspiel im Czarnogut ein paar Mal am Tag ein kurzes Lied. Immer genau 3 Minuten vor der vollen Stunde, für das sie die Kirchenglocken in die Quere kommen. 18 Glocken sind es. Sie hängen hoch oben an einem Turm, der aus einem Metallgerüst ist. Von tief unten aber werden die Lieder gesteuert, aus einem Keller neben der Tiefgarage. Hier oben muss man kommen, wenn es mal etwas zu flicken gibt oder für das Liederband zu wechseln. Betreut wird das Glockenspiel seit 30 Jahren vom Ernst Wermuth, der das Jahr ist 90 geworden. Das Stegensteigen macht ihm anfangs ein bisschen Mühe. Im Keller steht rechts an der Wand die Mechanik für das Glockenspiel. Ein Metallkasten mit kleinen, dunklen Hebeli. Links nebendran in einem Schaft ist aber das Wichtigste. Der Ernst Wermuth macht den Schaft auf. Drinnen liegen schön gestapelt 50 Tetra-Packungen Milch, aber mit etwas anderem als Milch drin.
Das ist natürlich nicht zum Trinken. Das sind solche Bänder drinnen.
Bänder aus etwas festerem Papier, sogenannte Lochbänder. Bänder also, die voll Löchli sind. Der Ernst Wermuth sagt, es laufe wie bei einer Dreiorgel.
Ja, jetzt, wenn das Band durchläuft, das sind da die braunen Hebeli. Und wenn eines von diesen Hebeli in ein Loch hineingeht, dann tut das nachher den elektrischen Strom auslösen hier auf das Relais. Und das tut nachher über einen anderen Kontakt, tut es nachher bei der Glocke den Hammer anschlagen. Jetzt kann ich zum Beispiel das Band einmal da laufen.
Hier unten im Keller sind die Glockentöne um ein lautes Ticken. Aber das geübte Ohr vom Ernst Wermuth erkennt die Lieder an der Pause und dem Rhythmus.
Oh, du, hey, Mann. So kann ich mir denken.
Etwa 100 verschiedene Lieder gibt es noch. Ein paar hat er schon von seinem Vorgänger übernommen, aber die meisten hat er selber gestanzt mit einer Stanzmaschine.
Das ist ja so wie eine grössere Schreibmaschine. Und dann muss man einfach einstellen, am Zahnkranz, da ist es G. Band weiterdrehen. Dann kommt ein H oder je nachdem, was ich wollte.
Als Vorlage braucht er vor allem Volkslieder aus seinem alten Schulsingbuch. Manchmal kommen auch Leute aus dem Quartier zu ihm und wünschen sich etwas. Es ist ihm aber nicht immer möglich, die Wünsche zu erfüllen. Er sagt, die Lieder eignen sich nie für das Glockenspiel, weil die Töne nicht abwechslungsreich genug sind und somit nicht harmonisch tönen, wie in diesem Fall.
Oder ja, jetzt gerade ist einer gekommen, der eben etwas will. Dann habe ich gesagt, ah, das mache ich nicht, das tue ich nicht stanzen. Venus von Bethlehem heisst, glaube ich.
Sowieso ist es so eine Sache mit dem Wünschen. Wo einfach auf los stanzen kann der Ernst Wermuth nicht. Die Bänder konnte er abends in Holland bestellen. Aber jetzt ist fertig mit dem und darum muss er Band sparen.
Von Holland haben sie den ganzen Rest Band, den sie noch hatten, haben sie uns geschickt und gesagt, es gäbe keiner mehr. Und in der Schweiz macht es niemand.
Das letzte Band also. Wenn das fertig ist, dann gibt es keine neuen Lieder mehr und dann geht es auch mit dem Glockenspiel anders weiter. Die Verantwortlichen vom Quartierzentrum wollen es digitalisieren. Das ist für 2015 vorgesehen, wenn der Glockenturm 50-jährig wird. Bei dieser Gelegenheit soll auch der Turm, der über die Jahre viel Rost angesetzt hat, saniert werden. Beides zusammen kostet mehrere 100'000 Franken und das Geld muss zuerst noch auftrieben werden. Wenn das klappt, dann wird das besondere Glockenspiel also digitalisiert, so wie schon die meisten anderen Glockenspiele in der Schweiz auch. Im Quartierbeizli vom Tscharnengut sagt der Ernst Wermuth, was er da dazu meint.
Das stört mich nicht, wenn ich weiss, dass es weiter funktioniert.
Das tut es inzwischen. Das war aber nicht immer so. Als der Ernst Wermuth vor gut 30 Jahren ins Quartier gezügelt hat, hat das Glockenspiel gesponnen.
Nach dem Feierabend, wenn ich heimgekommen bin, hat es manchmal ein halbes Lied gespielt und jetzt drinnen aufgehört. Und dann bin ich halt jeden Abend noch heute im Vorbeigehen, heute Abend schauen, was sich bewegt hat.
So ist er nahe dies nahe draufgekommen, wo das Problem liegt. Und hat sich auch weiterhin im Glockenspiel angenommen und ist fast automatisch zum Glöckner vom Tscharner gut geworden. Und bis der letzte Meter von dem einzig übrig gebliebenen Band aufgebraucht ist, wird er auch weiterhin noch ab und zu ein neues Lied stanzen. So werden die Quartierbewohner vom Tscharnergut bis zur Umstellung auf Digitalisierung weiterhin noch einem von den letzten mechanischen Glockenspielen in der Schweiz können zuhören.
Das war die Reportage von Sibyl Heißenbüttel und das war Tonreisen. Sie können die Sendung jederzeit auch online nachhören unter srf.ch oder als Podcast auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die App dafür heißt Radio SRF.
Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.